The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 8. April. Entwarnung in Nahost, Entwarnung im Irankrieg. Ein 14-tägiger Waffenstillstand ist verabredet. Ja, vorher klang das noch so.
We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong.
Auch Trumps Rede vom Auslöschen der iranischen Zivilisation. Es bleibt erstmal nur ein Post im Internet. Die USA und das Mullah-Regime haben kurz vor Ablauf des Trumpschen Ultimatums, das war heute Nacht um 2, sich geeinigt. Geeinigt auf einen Waffenstillstand. Das berichten alle Medien weltweit, unter anderem die BBC.
This, as we've been saying, is a rapidly developing story and we are still picking up more reactions. Getting you the latest now from Pakistan's Prime Minister Shahbaz Sharif, who's just put out a post on X. And this is what it says. With great humility, I'm pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effective immediately.
Zwischen den USA und Iran schweigen die Waffen also zumindest mal vorerst. Die Straße von Hormuz wird wieder aufgemacht. Auch das ist Teil der Einigung. Das war Trumps große Bedingung. Er hat sich damit durchgesetzt. Der US-Präsident schreibt auf True Social folgenden Post.
Wir haben einen 10-Punkte-Vorschlag aus dem Iran erhalten und halten ihn für eine tragfähige Grundlage für Verhandlungen. Der 2-wöchige Zeitraum wird es ermöglichen, die Vereinbarung zu finalisieren und abzuschließen. Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika, als Präsident und zugleich als Vertreter der Länder des Nahen Ostens, ist es mir eine Ehre, dass dieses langjährige Problem kurz vor einer Lösung steht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit. Donald J. Trump.
Was steht also in diesem 10-Punkte-Plan? Folgendes: Der Krieg soll langfristig beendet werden. Sanktionen gegen Teheran sollen aufgehoben werden. Das wünschen sich die Mullahs. Und außerdem steht darin, zumindest mal als Forderung der Mullahs, dass der Iran Kompensationen, also Reparationszahlungen bekommt für die Zerstörungen der Amerikaner. In dem Friedensplan soll auch drinstehen, dass die Iraner keine Atomwaffen bauen dürfen. Das wiederum ist die Vorstellung der Amerikaner. Genau darüber wird jetzt verhandelt werden. Uns erreichen Bilder, dass die Menschen in Teheran auf den Straßen feiern. Aber tja, es gibt auch Enttäuschungen, denn die inneriranische Opposition ist damit der Verlierer des Waffenstillstandes. Denn ein Regimewechsel, ein Wechsel von Mullah-Regime auf eine Art Demokratie wird es vorerst nicht geben. Wir sprachen gestern mit der Unternehmerin Shahzad Habil Bagheri. Sie hofft auf das Ende des Mullah-Regimes und die Einführung einer Art Demokratie im Iran. Ihre Hoffnung, der Sohn des letzten Schah. Shahzad Habil Bagheri ist Deutsch-Iranerin, Unternehmerin, wurde in Iran geboren und lebt seit ihrem 12. Lebensjahr in Deutschland. Sie sagt über den Hoffnungsträger:
Der ist nicht nur für mich ein Hoffnungsträger. Für mich ist er wirklich die Person, für die Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind und massakriert worden sind. Und das ist die Person, der Menschen mobilisieren kann. Das ist die Person, das ist die einzige Hoffnung Irans. Und man gibt ihm nicht die Chance, wirklich zu reden. Man lädt ihn nicht in Europaparlament ein bis heute, dass er auch mal ganz klar sich positioniert und sagt, was er vorhat und warum er überhaupt so viele Jahre noch nach wie vor für den Iran und für die Freiheit kämpft.
Daraus wird nun nichts. Die Europäer sind erleichtert heute Morgen, dass die Waffen ruhen. Das Ziel eines Regime-Change war nie das Ziel der Europäer, auch nicht der Merz-Regierung. Alle wollen Frieden und günstige Energie. Beides gab es heute Nacht. Die Menschen in Nahost können vorerst wieder ruhig schlafen und der Preis an der Tankstelle, auch in Deutschland, dürfte fallen. Insofern war das eine gute Nacht, nicht nur für Trump. Der Krieg ist vorerst abgeblasen. Die Beteiligten haben gerade noch rechtzeitig nicht die Stopp, aber doch immerhin die Pausentaste gedrückt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Henning Höhne ist FDP-Landeschef in Nordrhein-Westfalen. Und er hat Großes vor, er will nämlich Chef der Bundespartei werden und sie retten zum Beispiel vor der Bedeutungslosigkeit.
Wir brauchen Abstand zur Ampelzeit. Wir haben in der Ampelzeit massiv Vertrauen verloren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York schaut auf den außerbörslichen Handel heute Morgen nach den Ereignissen. Und wir schauen hoch zum Mond, wo schon wieder Geschichte geschrieben wird. Ostern ist vorbei, aber die FDP arbeitet weiter am Projekt Wiederauferstehung. Vor gut einem Jahr flog sie aus dem Bundestag. Zuletzt verpasste sie dann auch noch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz den Einzug in den Landtag. Der Parteichef, also der bisherige Parteichef Christian Dürr, trat daraufhin ab. Neue Namen, neues Spiel. Und einer, der Dürrs Nachfolge antreten will beim Parteitag Ende Mai, das ist Henning Höhne. Kürzlich ist der Mann 39 Jahre alt geworden. Er ist Industriekaufmann und hat mit BWL was Ordentliches studiert. Er ist seit gut 3 Jahren Landeschef in Nordrhein-Westfalen und Chef der Fraktion im Landtag ist er auch. Aber wie genau will er die FDP retten und was unterscheidet ihn eigentlich von Christian Lindner und auch von Wolfgang Kubicki, gegen den er jetzt antritt? Genau das besprechen wir jetzt. Schönen guten Morgen, Herr Höhne.
Guten Morgen, lieber Steingart.
Sie sind 39 Jahre alt und eine große Nummer bei der FDP in Nordrhein-Westfalen. Bundesweit, Herr Höhne, kennt man Sie noch nicht so sehr. Daher stellen Sie sich doch uns kurz mal vor. Wer sind Sie?
Ich bin Münsterländer, ich bin Vater von 2 Kindern, ich bin Industriekaufmann und Betriebswirt und ich bin Vollblutliberaler. Und ich möchte, dass diese Partei eine Zukunft hat und will alles dafür geben.
Sie kommen ja aus demselben Stall, also landesverbandsmäßig wie Christian Lindner. Was unterscheidet Sie beide oder sind Sie einfach nur jünger?
Wir sind in unterschiedlichen Regionen groß geworden, haben eine unterschiedliche Ausbildung und sind ganz andere Typen, haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Aber ich habe immer gern mit ihm zusammengearbeitet. Uns verbindet ja eine gemeinsame Zeit im Landtag in Düsseldorf.
Na und Sie sind auch, wenn ich Ihre Bewerbungsvideos anschaue, marktwirtschaftlich, ordnungspolitisch orientiert. Das würde ich schon sagen, ist eine gemeinsame Schnittmenge, oder?
Absolut. Marktwirtschaft, das Leistungsprinzip, das sind Dinge, die mich mit Christian Lindner und auch mit allen anderen Mitgliedern dieser Partei verbinden.
Waren Sie denn auch der Meinung, dass die Schuldenbremse und das Lockern oder ich würde fast sagen das Ausbauen derselbigen, die das Sprengen der Koalition gelohnt hat? Hätten Sie das genauso gemacht?
Ich fand das richtig, denn am Ende hat der Bundeskanzler uns zum Verfassungsbruch aufgerufen und zwar aus niederen Beweggründen. Und der Staat ist in den letzten Jahren trotz aller wirtschaftlichen Krisen ja immer weiter gewachsen. Und er ist schneller gewachsen, auch mit seinen Mitarbeitern, mit den Angestellten im öffentlichen Dienst, mit den Beamten, ist immer schneller gewachsen als die Mitarbeiter in der Privatwirtschaft. Und das ist eine Entwicklung, die ist endlich, was die Finanzierbarkeit angeht. Da rasen wir auf eine große Wand zu. Und ich bleibe dabei, wenn ein Staat auch nach 4 Jahren Rezession von Rekordeinnahme zu Rekordeinnahme geht, dann haben wir kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabe- und ein Priorisierungsproblem. Und in Wahrheit überfordert sich der Staat ja selber. Und darum braucht es Liberale.
Nun haben Sie einen Gegenkandidaten, Herrn Kubicki aus dem Norden Deutschlands. Das ist zumindest mal, sagen wir mal, ein Mensch großer Bekanntheit, volkstümlicher Typus, wo man sagen kann, links, rechts, ja, Herr Kubicki ist so seine eigene Fahrtrichtung, würde man denken. Manchmal auch Geisterfahrer, aber eigene Fahrtrichtung immerhin. Was unterscheidet Sie? Was können Sie, was er nicht kann?
Ich glaube, die Partei braucht einen Neuanfang, braucht einen Neustart. Keine Neuerfindung des Liberalismus, aber wir brauchen Abstand zur Ampelzeit. Wir haben in der Ampelzeit massiv Vertrauen verloren. Das sehen wir nicht nur an den Wahlergebnissen schwarz auf weiß, sondern wir sehen es ja auch an Umfragen, die genau danach sich erkundigen. Und in solchen Situationen müssen Parteien ein neues Kapitel aufschlagen und sagen, wir haben unseren Kompass und zu dem stehen wir, da sind wir überzeugt. Marktwirtschaft, Leistungsgerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Bürgerrechte, nichts davon ist falsch, aber es braucht eben eine neue Erzählung und dazu gehören auch neue Köpfe und genau das ist mein Angebot.
Aber was ist die neue Erzählung? Marktwirtschaft, transatlantische Freundschaft, Existenzrecht Israels, Dinge, die Sie betont haben in den letzten Tagen. Alles richtig, macht man überall im Geiste sozusagen Haken hinter, kommt einem aber auch gleichzeitig bekannt vor. Also was ist die neue Erzählung?
Ich glaube, wir sollten lebenspraktischer erzählen, was liberale Politik bedeutet. Mir ist zum Beispiel extrem wichtig das Aufstiegsversprechen. Und ich finde, das haben wir in den letzten Jahren als FDP vernachlässigt. Da waren wir zum Beispiel bei den Wahlkämpfen, egal ob Bund oder Länder, 2017, 2018, sehr viel stärker, deutlich zu machen, ja, wir stehen zum Leistungsprinzip und für uns ist auch vollkommen klar, wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Das muss sich immer lohnen. Aber Voraussetzung dafür ist, dass der Staat auch dafür sorgt, dass Aufstieg durch Bildung und durch Leistung auch wirklich möglich ist. Da geht es um Bildung und Ausbildung. Da geht es aber auch um Steuerpolitik und um Entlastung. Sie kennen auch die Berechnungen und die Grafiken, an denen man sieht, so Familien mit zwei Kindern, ob die 2,5 oder 5,5 im Monat brutto verdienen. Das macht netto fast keinen Unterschied durch Steuerprogression, durch Wohngeld und Co. Da wurde ein wirklich leistungsfeindliches System geschaffen, ein Sozialstaat, der sich selbst genug ist an vielen Stellen, der aber eben überhaupt gar keine Leistungsanreize mehr setzt. Und das plastisch zu machen an greifbaren Beispielen und da eben aufzuzeigen, warum es einen braucht, der den Mut hat, an diesen Sozialstaat ranzugehen, warum es einen braucht, der den Leuten das auch wieder zutraut, da mehr zu tun. Das ist eine Erzählung, ein Narrativ, was eins für die FDP ist.
Gut, es gibt in Kreisen der FDP ja schon eine Diskussion darüber, ist Millet, den hatte Christian Lindner zuletzt ins Spiel gebracht, also ein radikaleres Vorgehen. Wir beide wissen, es ist nicht so radikal, wie ihn die Medien in Deutschland gemacht haben, aber ein ordoliberales Vorgehen, das Vertrauen wirklich mal auf den Markt, das Thema Eigenvorsorge auch mit Härten, die das mit sich bringt, zu riskieren. Und dann gibt es die andere Richtung, eher Frau Leuthäuser, ehemals Gerhard Baum, die eine sozialliberalere, wenn man so will, auch weichere FDP-Erzählung bevorzugen. Wo stehen Sie da? Eher Millet oder eher Frau Leuthäuser-Schnarrenberger?
Ich fühle mich eigentlich in der Mitte der FDP ganz gut aufgehoben. Und ich glaube, wir brauchen auch beide. Ich finde es spannend, in andere Länder zu gucken und zu schauen, was können wir davon lernen. Und ich finde, da gehört ein Millet dazu. Aber man muss auch gar nicht immer so weit gucken. Wir haben im Baltikum, wir haben in den Niederlanden auch erfolgreiche liberale Parteien, immer in ganz unterschiedlichen Ausgangslagen, in anderen Parteiensystemen. Aber so eine gewisse Grundüberzeugung, die eint uns ja und davon können wir doch lernen. Ich glaube, bei einer Staatsquote von über 50%, bei einem Sozialstaat, der immer weiter wächst und wo der Staat ja jetzt auch mit den neuen Schulden, da wird ja Geld in die Hand genommen, der Steuerzahler, um Probleme zu lösen vermeintlich, die der Staat selber verursacht hat. Man geht ja gar nicht mehr an die Ursachen dran, schüttet es einfach alles mit noch mehr Schulden zu. Ich finde, da braucht es eine sehr deutliche, auch zuspitzende FDP, die das anprangert und die da auch den Staat zurückschneiden möchte. Und gleichzeitig finde ich aber eben auch, braucht es in Zeiten von Big Tech, von KI und neuen Entwicklungen auch eine FDP, die ihre Bürgerrechts-, ihre Datenschutzexpertise einbringt, um den Menschen auch in diesem digitalen Raum ihre Freiheit zu garantieren. Beides ist notwendig und das macht uns einzigartig.
Die letzte Frage, Herr Höhne, ist die schwierigste. Wer ist Henning Höhne in einem einzigen Wort? Was würden Sie sagen, ist der Kern vom Kern Ihrer Persönlichkeit?
Optimist.
Danach kann nichts mehr kommen. Ich wünsche gutes Gelingen bei diesem innerparteilichen Wahlkampf. Vielen Dank, Herr Höhne.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist das Geschehen im Iran das Maß aller Dinge, zumindest mal für den Handel, auch außerbörslich. Wie der Stand der Dinge da ist heute Morgen, das hat Anne Schwedt im Blick, unsere Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, wie ist der Stand heute Morgen an den Märkten und wo, bitteschön, steht der Ölpreis?
Ja, der ist regelrecht kollabiert. WTI fiel um mehr als 16% auf unter 95 Dollar, Brent um ähnlich viel auf knappe 92 Dollar. Das ist die direkteste Reaktion auf die Hoffnung, dass die größte Ölunterbrechung der Geschichte bald ein Ende hat und die Tanker wieder fahren können. Der Iran hat ja in der Nacht noch zugestimmt, dass, wenn der Waffenstillstand hält, eine Durchfahrt durch die Straße von Hormuz wieder gewährleistet wird. Und auch die Aktienmärkte atmen in der Nacht spürbar auf. Am frühen Morgen deutsche Zeit liegen die Futures der US-Indizes deutlich im Plus. Der Dow liegt fast 1000 Punkte im Plus. Auch beim S&P 500 steht ein Plus von mehr als 2% und beim Nasdaq sogar fast 3%. Klar, die Anleger feiern es natürlich, dass Trump die Angriffe auf den Iran erstmal aussetzt. Aber die Anleger werden jetzt natürlich auch ganz genau prüfen, ob dieser 2-Wochen-Frieden auch wirklich hält, was er verspricht, oder ob es nur eine kurze Verschnaufspause vor der nächsten Eskalation ist, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das, was mit Neil Armstrong 1969 so großartig begann.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
jetzt noch größer werden soll. Mit der Mondmission Artemis II wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit dieser Artemis II-Mission sind 3 Astronauten und eine Astronautin weiter gereist als je ein Mensch zuvor. Nämlich noch nie waren Menschen so weit von der Erde entfernt, mehr als 400.000 Kilometer. Damit haben sie den 1970 aufgestellten Rekord von Apollo 13 geknackt. Tja, aber Ziel dieser Mission ist es ja nicht, Rekorde zu knacken, sondern das zu sehen, was noch keiner gesehen hat. Nämlich die andere Seite, die dunkle Seite des Mondes. Tja, und was sah man da? Krater. Viele Krater. Sehr viele Krater. Kein menschliches Leben. Ja, und der Mann im Mond, der wurde auch nicht gesichtet. Kurz und gut, die Truppe scheint froh, dass es wieder nach Hause geht. Auch endlich wieder Funkkontakt. Großartig von der Erde wieder zu hören, sagt Christina Koch, die Astronautin.
Integrity, we have you loud and clear. Tell me.
Houston, we have you the same and it is so great to hear from Earth again.
Ein bisschen Strecke muss jetzt noch gemacht werden, ein paar Experimente in der Schwerelosigkeit stehen auch noch an, bevor die Crew dann am 10. April auf der Erde landen darf.
Fly me to the moon. Let me play.
Ich wünsche Ihnen uns allen einen intergalaktischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
In other words,